Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Hallo und buongiorno zu Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Wir sind hier versammelt in der Sommeredition unseres kleinen TV-Podcasts. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Hallo.
Und unser Chef Michael Heun.
Bon Dings hier auch, sage ich. Ja, hallo, guten Tag. ich schon wieder, wirklich, man hat einen Satz gesagt und kriegt einen Seufzer, einen mitleidigen Seufzer.
Ja, ihr seid offenbar gar nicht so in Sommerstimmung, wie es für diese Staffel sich eigentlich ziehen müsste, habe ich das Gefühl.
Naja, du bist ja der Einzige von uns, der nicht bis heute durchgebuckelt hat, sondern sich dem Müßiggang hingegeben hat. Wie war denn dein Urlaub, der ja zu unserer Zwangspause geführt hat?
Der war wunderschön. Ich habe viel gesehen, viele Städte, viel mehr.
Klang gerade nach Italien, ja?
Richtig. Ich war in Süditalien am Absatz des Stiefels und habe viel gegessen. Ja, doch, viel gegessen. Nicht so viel ferngeschaut, aber ein bisschen trotzdem, weil ich ja pflichtschuldig mich damit beschäftigt habe, was wir hier so tun. Und ich habe einfach sehr, sehr wenig an die Arbeit, aber trotzdem natürlich an euch gedacht.
Natürlich, das Heuchelprogramm ist klar. Hast du mal in italienisches Fernsehen reingeguckt?
Ja, mehrfach tatsächlich. Ich hab,
das ist schön absurd, oder? Also ich finde, das ist wirklich eine ganz andere Vorstellung und Art von Fernsehen machen, finde ich.
Ist es wirklich, es ist sehr skurril. Ich gucke ja gerne mal in das Fernsehen rein, wo ich bin. Tatsächlich auch. Auch in verschiedene Fernseher. Ich war in 5 verschiedenen Unterkünften. Also es war fernsehtechnisch auch irgendwie ein kleines Schmankerl.
In 5 verschiedenen Unterkünften? Ja, war das eine Rundreise oder wie?
Nee, wir haben verschiedene Orte besucht. Wir waren in Bari, Lecce, dann in 2 kleineren Orten. Und am Schluss waren wir nochmal eine Nacht im Flughafenhotel in Bari, weil unser Flugtag verschoben wurde.
Flo-Urlaub ist nicht wie immer bei dir. Ballermann buchen, 2 Sterne-Hotel, ja, genau. Rein in Hotel.
Und dann besoffen am Strand liegen.
Ja, genau. Und zurückwanken in Hotel und an Buffet ein bisschen was essen. Ne?
Also ich bin ja der Wanderer, mein Lieber. Ne? Also du machst dich hier lustig, aber während ihr ja am Strand euch die Sonne auf die Plauze scheinen lasst, erobere ich die Berge des Landes. Also sorry, aber...
Ich bin ja der nächste Urlauber von uns und in der nächsten Folge ist aber nicht wahr, erst in der übernächsten Folge werde ich mich dann aus dem Urlaubsort melden und ich natürlich...
Vom Buffet.
Bin ein... das ist das Schlimme daran, weil ich lasse mich wirklich, das muss ich sagen, ich lasse mich wahnsinnig gern bekochen. Das genieße ich eigentlich auch sehr an so Hotelaufenthalten. In diesem Fall aber wird es dann von Rügen sein, wo wir ein Ferienhäuschen gemietet haben und mit größerer Familie eine gute Woche verbringen werden, bei hoffentlich schönem Wetter. Und deshalb, ich kann ja auch richtig Deutsch und dann latsche ich auch am Strand lang, lieber Herr Kollege, so ist es ja nicht.
Ne? Habt ihr da auch eine schöne Besenkammer, von der aus du, wenn du schon mit der Großfamilie dort Urlaub machst, ein paar ruhige Minuten für uns hast?
Sagen wir mal so, es ist eine vermutlich 28-Zimmer-Villa, da wird sich im Südflügel schon etwas fehlen. Nein, ich glaube, es ist groß genug, um da zumindest irgendwo in ein Schlafzimmer zu gehen und das hinzukriegen. Und sonst hört ihr halt mal ein bisschen Krach im Hintergrund, Herrgott, ne? Das ist ja auch nicht so schlimm.
Da sind wir jetzt schon gespannt, wie der Kollege das dann wirklich hinbekommt, oder? Also, naja, dann sind wir halt mal hier mit 28 Leuten im Podcast. Macht ja auch mal nichts. Wir wollten ja sowieso mehr Gäste einladen.
Ja, ich warne jetzt ja auch schon mal sicherheitshalber vor. Ne? Also ich bin ja, können wir später auch nochmal zu kommen. Ich bin ja nun gerade umgezogen, sitze noch auf Umzugskartons rum und ich erwarte einen Handwerker. Das wollte ich gerne terminlich planen und so, dass es unserem Podcast aufnehmen nicht in die Quere kommt, aber... Wir haben es halt mit einem Handwerker zu tun, der mir vorher sicher zugesagt hat, er kommt entweder morgens früh oder gegen mittags oder so. und er sei auf jeden Fall über WhatsApp erreichbar, damit wir das absprechen können. Ich schreibe ihm seit heute Morgen um 9:15 Nachrichten. Bisher habe ich keine Antwort bekommen und hier war er auch noch nicht. Wenn es also irgendwann klingelt, weil ich brauche den Mann, muss ich aufspringen und den hier reinlassen und dann könnte es mal im Hintergrund hämmern. Ich sag's nur mal.
Was okay. Soll der denn machen eigentlich?
Ach, das Leben ist so kompliziert. Es hat tatsächlich mit der Lieferung eines großen schwedischen Möbelhauses zu tun, die dann erst falsch war und dann sollte was montiert werden, dann musste dafür aber was verändert werden und also letztlich soll er die Lebensfähigkeit in Sachen Schlafen und Kleider aufbewahren wiederherstellen.
Aha.
Was ich in dem Fall tatsächlich nicht selber nicht kann, weil mir auch das entsprechende Werkzeug fehlt und so.
Nachdem wir dann jetzt schon quasi zwei der Themen, der großen Themen, die wir hier verhandeln wollen, Fernsehen im Ausland und Umzug angerissen haben, Flo, wir hatten uns gegenseitig, aber hauptsächlich dir so eine kleine Hausaufgabe gegeben am Ende der vergangenen Staffel. Weißt du noch, was das für eine Hausaufgabe gewesen ist?
Ich kann mich daran erinnern, zumindest in Teilen, und ich kann euch sagen, ich habe sie erfüllt. Denn ich sollte mir diese Finals oder Finals oder wie auch immer man das nennt, diese riesige Sportveranstaltung mit den Tausenden von Wettkämpfen angucken. Mhm. Und ich habe wirklich reingeschaut. Also ich gebe zu, ich habe natürlich nicht stundenlang reingeschaut, aber mal so eine halbe Stunde habe ich geguckt und ich kann euch sagen, dass es mich unfassbar aufgeregt hat.
Welche Sportart war es?
Also die halbe Stunde, die ich gesehen habe, da lief gerade irgendwie sowas wie hier 100 Meter Sprint der Herren oder so. Ich weiß es nicht genau,
da gibt es ja auch witzig
Kategorien, ne? Irgendwie.
Ist auch nichts zum Reinkommen, ehrlich gesagt, aber ja.
Nee, es war auch relativ doof. So, und es gab zwei Dinge, die mich total genervt haben. A, fand ich das bemerkenswert, wie leer dieses Stadion war. Also, Micha, du sagtest ja im Vorfeld irgendwie, die haben halt diese ganzen Wettbewerbe zusammengeschmissen, weil sie gemerkt haben, dass sich sonst einzeln niemand dafür interessiert. Und ich saß dann vorm Fernseher und dachte, es interessiert sich auch niemand dafür, wenn die das zusammenschmeißen. Also es saßen so wenig Leute in diesem Stadion, aber vielleicht war ich auch dadurch geprägt, dass ich einfach ein paar Wochen vorher irgendwie bei Rammstein war und das Ding einfach voll gesehen habe.
So. Ja, jetzt muss man auch tatsächlich mal sagen, also da bin ich sogar bei dir. Also ich fand es wirklich überraschend, wie traurig besucht die Leichtathletik-Wettkämpfe war. Ich weiß auch nicht, ob die Eintritt gekostet haben. Dafür war es ja eben so, dass sie die ganzen Sportarten in die Stadt gebracht haben. Da gab es dieses Bike-Trial oder wie das heißt, wie immer Geschicklichkeit, dann gab es dieses 3x3 oder wie heißt das Basketball am Alex. Auf jeden Fall eine Menge Sportarten am Alex auf dem Platz vorm Olympiastadion und alles, was da draußen war. Und da war überall richtig was los, da war richtig Party. Und das sind ansonsten ignorierte Events. Also da hat es schon funktioniert. Nur ins Stadion zur klassischen Leichtathletik, da hat irgendwie nicht so viele gezogen.
Ja, aber das ist halt das Problem bei der Leichtathletik. Also da geht, wenn ISTAF ist, hier im Herbst immer im Olympiastadion, das ist ein internationaler Wettbewerb. Das ist dann halt nicht so ein Quatsch. Also, was heißt so Quatsch? Deutsche Meisterschaften, okay, aber deutsche Meisterschaften in Leichtathletik sind auch für die Sportlerinnen und Sportler jetzt nicht die ganz großen Sachen, wo das große Geld zu gewinnen ist. Oder die große Aufmerksamkeit zu generieren ist. Ja, und für die Fans ist es ein bisschen unter ferner Liefen. Deshalb ist das vielleicht auch die kleine Schwäche an den Finals oder an den Finals, dass diese deutschen Meisterschaften der Leichtathletik früher ja immer in kleineren Stadien ausgetragen wurden. Wisst ihr? Und jetzt packst du die da ins Olympiastadion und das wird halt beim ISTA voll, war ich schon mal da, aber es wird halt nicht bei deutschen Meisterschaften voll.
Ja, also ich fand, dass das nicht voll wird, das sehe ich auch ein. Müssen wir jetzt vielleicht auch im Detail, wir sind ja kein Sportpodcast, nicht im Detail diskutieren, aber wenn Malaika Mihambo, genau, da fast 7 Meter springt und dann ist ja schon Weltklasse da und da sitzen wirklich 150 Leute auf der Tribüne, das ist schon... Ja, fand ich schon auch ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, der ganze Rest dafür, das Konzept haut ja schon hin. Also auch die Kanuten auf die Spree da zu schicken und zu sagen, ja, da fahren Ausflugsdampfer vorbei. Ja, dann haben die ab und zu mit ein bisschen Wellengang zu kämpfen. Das nervt. Auf der anderen Seite sind da an der East Side Gallery oder sowas ohne Ende Leute abgebogen und haben sich das angeguckt. Und ich finde das gut.
Naja, aber es gab, wenn ich noch kurz die zweite Sache einwerfen darf, die mich eigentlich noch mehr aufgeregt hat, ist, ich habe das geguckt, ne, und dann stehen da diese Typen irgendwie an der Startposition und rennen dann da. Und dann gucke ich mir die so an und sehe zum Beispiel, dass mehrere davon so Ohrringe drin haben und Ketten tragen. Und es hat mich irgendwie massiv gekickt, weil man lernt als Schüler im Sportunterricht, dass man auf keinen Fall, wenn man Sport macht, Schmuck tragen soll. Man musste irgendwie, ich erinnere mich an meine Schulzeit, so die Ohrringe abkleben. Ketten tragen ging natürlich überhaupt nie. Und am besten, ich sage jetzt mal so, wenn du ein Intimpiercing gehabt hättest, musst du sogar das rausnehmen, weil man könnte ja irgendwo hängen bleiben. Und dann sehe ich diese Sportler, wie die da stehen und einfach mit Schmuck und Ketten behängt sind und denke mir, Leute, also wirklich, ihr habt doch eine Vorbildfunktion.
Es ist ja keine Kontaktsportart.
Ja, also, aber trotzdem, du kannst auch stolpern und dir irgendwie unglücklich an irgendwas rausreißen. Also ich fand es einfach so, die haben uns das so in der Schulzeit so verklickert und ich war völlig entsetzt und dachte, man trägt beim Sport Schmuck?
Also ich muss halt auch sagen, ich fände es hinderlich beim Laufen, aber ich bin halt auch nicht schnell im Laufen. Und bei manchen steckt ja auch ein Stück Werbung dahinter. Also ich weiß jetzt nicht, was die da für Uhren getragen haben und so, aber sie müssen ja auch ihr Geld verdienen. Ne?
Ja, mag sein. Aber es war trotzdem sehr schön, weil ich, wie formuliere ich das politisch korrekt, als jemand, wo die Gene zum anderen Ufer übergesetzt haben, guckt man sich natürlich den 100-Meter-Sprint der Herren auch gern an. Und vor allem, wenn dann mein Lebensgefährte, da ist er wieder, zur Tür reinkommt und völlig entsetzt ist, warum ich Sport gucke, kann ich sagen, ich muss das für die Arbeit tun.
Natürlich.
Das fand ich schon nett.
Ich finde, das hat dem Ganzen jetzt noch die Krone aufgesetzt. Ich fand es insgesamt schon hochinteressant, wenn du da eine halbe Stunde reinguckst, mit welchen Sichtweisen und Prioritäten die das alles werden. Nicht eine Sekunde, nicht eine habe ich über die Ketten und Uhren der Läufer nachgedacht. Über den anderen Aspekt, gut, meine Gene sind halt noch, also die haben noch kein Boot gefunden zum Übersetzen, aber.
Wie er noch sagt.
Ja, wer weiß das, du? Wer weiß? Spannend. Ja, das weiß ja nie so genau. Ich fand es auf jeden Fall interessant, welche Prioritäten du da setzt und so, weil wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an eine Leistung, die dich irgendwie sportlich beeindruckt hat in dem Zusammenhang.
Doch, ich weiß, dass der eine gewonnen hat, und zwar, weil sein Name so einprägsam war. Nee, jetzt habe ich ihn vergessen. Ja. Ich hatte ihn gerade. Ja, egal. Komm, vergiss es.
Aber was ich gedacht hätte, was dich als jemand, der Sport nicht oft guckt, stören würde, ist, dass die halt so 4 bis 5 Minuten an der Startaufstellung stehen, vorgestellt werden, alle mal ins Publikum winken, um dann 10,1 Sekunden zu laufen und dann ist das Spektakel vorbei.
Das fand ich auch sehr irritierend, weil da gab es so eine Verzögerung, dass die Kamera immer auf die Leute ging und dann kam sozusagen die Stimme aus dem Off, die vorgestellt hat. Und während das passierte, wurde es dann aber auch irgendwie im Stadion erst vorgestellt. Das heißt, wenn sie schon lange vorgestellt waren, dauert es nochmal 3 Sekunden, bis dann der jeweilige Sportler anfing, in die Kamera zu winken. Das fand ich total unangenehm. Aber gut, ist halt nicht so meine Veranstaltung.
Ah, nee, das hat man nicht gemerkt jetzt. Also,
ja, aber ich finde es einfach schön, das aus deiner Perspektive zu sehen, wie so eine Sportveranstaltung auf dich wirkt.
Ja, aber habt ihr denn mal bei Angelika Kall was reingeguckt, wenn wir schon darüber reden?
Ich muss Abbitte leisten, habe ich nicht gemacht.
Dass ich mir das wieder reinziehe, diese
aber Rotz. Aber warte, ich schreibe es mir jetzt sofort auf, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte, sobald der Podcast ausgestrahlt war, hatte ich dann tatsächlich meinen Urlaub und ich habe nicht mehr mit Hausaufgaben beschäftigt. Ich werde es mir jetzt aber notieren, Kall
was. Und ich musste ja umziehen und packen und alles war so stressig und du weißt schon. Ich kann euch vorher noch erzählen, dass wir unbewusst irgendwie was Tolles gemacht haben. Also wir haben ja Hörer, das ist ja das Verrückte. Und die haben mir zum einen erklärt, dass ihnen samstags jetzt immer was fehlt. Und dabei habe ich gemerkt, so wenn ich die Reden höre, dass wir unbewusst was Schlaues getan haben, nämlich, dass wir samstags erscheinen, weil wir damit für die, die uns regelmäßig hören, konnotiert werden mit Wochenende, Freizeit. Schön, wir werden in einem schönen, freizeitorientierten Umfeld gehört und nicht als Stresskompensation für zwischendurch während der Woche. Mir gefällt das sehr gut.
Wobei die Leute ja heutzutage mehr Stress als Freizeit haben. Also eigentlich wäre das
mehr Freizeitstress. Ja, und ich im Zweifel den auch da machen. Nein, aber ich habe jedenfalls da rausgehört, dass es so eine, ach, wenn ich Samstag ausgeschlafen aufwache und dann kriege ich die Mitteilung von zum Beispiel Spotify, dass es da eine neue Folge gibt, dann kann ich das noch ganz in Ruhe im Bett hören. Ist doch toll, oder? Wir werden im Bett gehört.
Ach, und wie entspannt das Ganze dann sogar noch in der Summer Edition wird, die wir
Tropical. Ja, ich kann mich da heute, also wir wollten ja nie ein Geheimnis draus machen, wir zeichnen diese Woche am Donnerstag auf, weil zugegeben ich gestern noch umgezogen bin. Und heute kann ich mich beim Blick aus dem Fenster mit dem Tropical-Gedanken nicht so richtig. Also vielleicht wird das ja aber bis zum Wochenende wieder und dann kann man wieder.
Erstens das, vielleicht das und zweitens kann ich ja vielleicht auch einfach in meinen ersten Tagesordnungspunkt starten, den wir schon angerissen haben, nämlich Fernsehen in Urlaub und Ausland. Das mache ich nämlich immer, auch jetzt. Wir versetzen uns nach Apulien, glitzerndes Meer, Steilküsten, Steinstrände, aber auch Sandstrände. Und Domesco geht in sein Hotelzimmer und schmeißt erstmal den Fernseher an, um zu gucken, was er denn dort kriegt. Und ich habe euch ja erzählt, ich habe in 5 verschiedenen Unterkünften gepennt und habe überall einmal den Fernseher ausprobiert. Und ich hatte alles von, es gibt Netflix und deutsches Fernsehen, bis es gibt zwar einen Fernseher, aber darauf läuft überhaupt nichts. Und irgendwo in der Mitte waren halt irgendwo mal 10 italienische Sender. Und ja, und auch darauf gibt es einiges zu entdecken von eben diesem verrückten italienischen Fernsehen. Ganz bunt, Shows, alles dreht sich, überall drehen sich Menschen. Menschen plappern sich irgendwas ein. Dann kommt ein Zuschauer und sagt auch noch was. Und dann wird hier auf die Bühne gezogen. Dann wird auf der Bar ein Kaffee und ein Cocktail gemacht. Bis hin zu Alarm für Cobra 11 synchronisiert auf Italienisch. Es gab wirklich alles. Es war wundervoll zu sehen, was es, ja, wie dieses italienische Fernsehen aufgebaut ist.
Was war denn dein Highlight? Mach doch jetzt mal Werbung richtig hier für das
mein Highlight im italienischen.
Soll ich jetzt italienisches Fernsehen gucken, oder? Ja, bitte, sag mal.
Also, mein Highlight war so ein bisschen diese, also ich liebe ja tatsächlich irgendwie, wenn ich deutsche Shows sehe, die synchronisiert sind tatsächlich. Das mag ich einfach, weil ich dann immer darüber nachdenke, warum diese Show? Warum, was finden Italiener jetzt beispielsweise an irgendeinem Krimi mit der und der Schauspielerin oder an Cobra 11 so toll? Aber halt auch wirklich dieses überdrehte Fernsehen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es dort sehr viel Koch-TV gibt. Es gibt locker 3 bis 4 Sender, auf denen nur Kochshows kommen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil ich habe sehr viel über Nudeln machen gelernt, ich habe sehr viel über Tiramisu machen gelernt. Nicht nur, weil ich dort einen Kochkurs gemacht habe, sondern auch, weil ich einfach sehr, wenn ich geguckt habe, sehr viel von diesen Kochshows gesehen habe.
Das ist interessant, ja. Ich habe irgendwo mal, ich habe gerade überlegt, wo in meinem Hinterkopf das stattfindet, hat Michel Hunziger mal ein bisschen erzählt über die großen Unterschiede zwischen deutschem und italienischem Fernsehen und Shows. Und ich erinnere mich, dass sie erzählt hat, dass der wesentliche Unterschied da steht, dass in Deutschland gibt es einen Ablaufplan und es ist auch relativ klar, wann ist Schluss. Und wenn jemand wie Thomas Gottschalk damals eine halbe Stunde überzieht, dann ist das tagelang Gesprächsthema. Und bei den Italienern ist es so, dass es offenkundig, ja, die haben schon eine Idee, was sie machen wollen, aber es gibt viele Dinge, die sind optional. Da gucken wir mal, ob wir das an der Stelle machen oder nicht. Und dabei orientieren sie sich an 2 Dingen, nämlich wie es so läuft, also wie das so stimmungsmäßig passt. Und dann, und das fand ich das Allerschärfste, geht es um den Konkurrenzmarkt. Das heißt, auf einem Programm läuft eine Show, auf dem zweiten auch. Die stehen in super Konkurrenz zueinander. Und dann gibt es einen Punkt, der andere profitiert immer, wenn der eine fertig ist. Das führt dazu, dass sie beide gucken und sagen, wir machen nicht als erstes Schluss. Und Michel Hunziker, das hat zu den absurdesten Dingen geführt, dass es irgendwie, das sollte bis 22:30 oder sowas laufen. Und um 0 Uhr haben beide immer noch nicht aufgehört gehabt. Und irgendwann wären es dann halt so wenige, dass es sich nicht mehr lohnt. Aber die haben wirklich nur geguckt, sind die anderen fertig? Nein, dann machen wir auch weiter. Und das ist dann auch Fernsehen in Italien. Das, ich meine, und wenn ich mir manche Sachen, die ich, wenn ich in Italien war oder italienisches Fernsehen mal geguckt habe, wo man, du hast es skurril genannt, das finde ich auch ein gutes Wort dafür, das ist ja schon irgendwie teilweise Absurdistan und auch ein bisschen mit Slapstick-Elementen in ihren Shows und so. Da kann man sich auch vorstellen, dass denen das in dem Moment auch erst in den Kopf gekommen ist oder sie sich mal überlegt haben, das haben wir irgendwann mal ausprobiert, machen wir doch jetzt mal eben auch live.
Ja, ich stelle mir gerade vor, was du beschrieben hast mit am Sonntag, wenn unsere beiden Lieblingsprogramme immer wieder sonntags und
ja, die laufen dann bis ins Abendprogramm. Ja,
genau. Wird der Tatort abgesagt, weil immer wieder sonntags noch
läuft. Wir hatten es aber in Deutschland jetzt auch gerade so. Und jetzt nagelt mich nicht fest. Ich weiß nur, ich habe geguckt, denn sie wissen nicht, was passiert. Lief in unserer Pause an einem Wochenende, ungewöhnlicherweise am Samstag und am Sonntag. Da haben sie zwei Ausgaben von hintereinander gemacht. Mhm. Und dann war es so, dass sie ein Spiel, sie hatten eine lustige Idee, Herr Jauch, Herr Gottschalk und Frau Schöneberger gründen eine Band und machen die Uraufführung ihres tollen Hits in der Sendung. So, dafür haben sie dann tolle Aberklamotten angezogen, gekriegt und so, alles sehr lustig. So, das sollte aber und war vorher auch promotet worden als Highlight. Und die haben ziemlich offen in der Sendung gesagt, sie waren so weit, dass das jetzt kommen sollte. Aber sie fingen an zu quatschen und hin und her und man merkte, sie verzögern. Und irgendwann hat es dann irgendwer gesagt, weil Frau Schöneberger ist ja auch relativ skrupellos in dem, was sie dann einfach auch rausposaunt und sagt, ach so, es ist noch nicht ganz 21:45, der Tatort ist noch nicht zu Ende, weil dann wir wollen noch abwarten, dass die Umschalter kommen.
Ach.
Und haben sie offen dann gesagt, haben dann, glaube ich, sogar noch einen Werbeblock vorgezogen, so dass sie 21:48, 49 oder sowas damit dann erst kamen. Und insofern ein bisschen sowas in der Art gibt es auch in Deutschland. So ist es nicht.
Aber da ist das dann Programmplanung und nicht
genau.
Haben wir noch was? Können wir noch, willst du nicht noch einen Witz erzählen, Flo? Komm
mal. Ja. Ich kann mich nur einmal erinnern, dass die richtig brutal, also ich weiß nicht, ob sie damals überzogen haben, aber dass sie eine massive Verzögerung drin hatten, weil sie dieses Spiel mit der Sektglaspyramide gespielt haben und dieses Scheißding wollte einfach nicht zusammenbrechen. Und es ging irgendwie eine Stunde oder so, dieses Spiel. Und sie waren
ja, dann erinnere so ich mich auch. Daran. Wobei da waren, ist natürlich quasi fast in der Fernsehgeschichte das legendärste Ringing the Bull bei Schlag den Star. Das entscheidende letzte Spiel um, ich glaube, beginnend um 1:15, 1:30 morgens. Und es ging darum, Ring, der an einem Seil pendelte, irgendwo einhaken zu lassen, indem man ihn per Seil dahin machte. Und es ging einfach nicht. Und eigentlich sollte jeder irgendwie das 5-mal schaffen und dann hätte man gewonnen gehabt. Und dann haben die dieses Ding abwechselnd geschmissen. Und es passierte erstmal eine halbe Stunde. Man muss sich überlegen, die haben nicht mehr gemacht als Schwing, einmal mit Handbewegung, ja, nicht geklappt, der nächste. Und das haben die eine halbe Stunde gemacht, das ist nicht einmal. Das nicht ein einziges Mal. Und dann am Ende, es gibt da ja auch damals, das war noch Schlag den Star, wo sie ja die Gewinnsummen summiert haben. Ich glaube, in dieser Sendung ging es um 1,5 oder 2 Millionen Euro. Da kannst du dann auch nicht mal eben sagen, komm, jetzt machen wir es mal einfacher. Und nach meiner Erinnerung haben sie dieses Spiel, also nachher haben sie es dann verkürzt und haben dann gesagt, wer das einmal schafft, gewinnt dann auch. Aber ich glaube, es hat 1,5 Stunden gedauert und das zwischen 0:30 und 3 Uhr morgens. Also das war schon, deshalb, es wird häufiger heute, bis heute von Ron Ringgut im Kommentar, aber auch nochmal benutzt, wenn irgendwas ein bisschen dauert, dann kommt auch gerne sein Spruch, das ist das neue Ringing the Bull.
Mhm. Interessant. War das jetzt das Informative aus dieser
Episode? Das war das Lehrreiche, mehr kann ich heute nicht.
Lehrreich, stimmt. Ja, aber wollen wir vielleicht nochmal kurz auf den Urlaub zurückkommen, weil wir sind leicht vom Thema gekommen. Eine Sache habe ich in deinem Intro gehört, und zwar, du warst in einer Unterkunft, in der es Netflix gab?
Ja, richtig.
Das finde ich auch interessant, das hatte ich, glaube ich, noch mega. Nie.
Nee. Ich hatte einen Fernseher, also da, auch mit so einer Fernbedienung, mit der man auf Fernsehen, auf Netflix und auf, der Vollständigkeit halber, auch Amazon Prime hätte schalten können.
Und war es inklusive?
Ja.
Weil das ist ja, also das kenne ich in Hotels, ne, dass du auch Netflix oder sowas, aber dann nehmen die da gern 5 Euro für oder so.
Nö, das war alles inklusive. Also das war auch in so einem Zimmer, privat vermietet halt, und also er hat irgendwie 2 Zimmer vermietet, der Typ, und in beiden war mit eigenem Netflix-Account.
Interessant. Gibt es eigentlich noch Hotels mit diesem richtig klassischen Pay-TV?
Ich weiß nicht, ob du immer noch ins Hotel musst, um Pornos zu gucken, Flo.
Ich nicht. Und du?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Das war jahrzehntelang üblich, ne? Fand man auf dem Fernseher liegend immer diese, was man so alles optional hat. Voll Erotik, 10 Euro.
Mhm. Also ich kann mich an die Preise nicht erinnern, aber gut, bei mir ist es halt auch nicht. Ich musste halt nie dafür bezahlen, aber du ja offenbar schon.
Ich sage einfach nichts mehr. Domi, kannst du das mal ins Seriöse retten? Merk dir die Stelle, ne?
Ich rette das mal ins Seriöse. Jetzt lass mich mal überlegen, wie rette ich das denn ins Seriöse? Nee, kann ich nicht.
Sehr gut.
Machen wir einfach weiter.
Ich hab noch eine viel bessere Anekdote dazu, denn wir haben am Dienstag auf der Seite einen Text gehabt von unserem Autoren aus den USA, der darüber berichtet hat, dass man sich in einem Hotel in Las Vegas jetzt nicht nur im Pay-TV sich ein Porno holen kann, sondern man kann sich von einem Roboter ein ganzes Porno-Set an die Tür liefern lassen mit VR-Brille von Pornos, die in dem Hotel auch gedreht wurden tatsächlich. Und das ist so die neue Generation des Hotel-Porno-Pay-TVs.
Sehr gut, solange der Roboter draußen bleibt, ist ja alles gut.
Der bleibt draußen, das ist nur für die Diskretion. Ich würde sagen, ich verlinke den Artikel einfach in den Shownotes, damit alle mal nachlesen können, was er mit diesem Roboter auf sich hat und in welches Hotel in Las Vegas sie vielleicht fahren müssen, wenn sie daran Interesse haben.
Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich weniger für Leute, die Privaturlaub machen, sondern die haben ja da mit Sicherheit auch so eine große Industrie für Junggesellenabschiede und all sowas. Da kann ich mir total gut vorstellen, dass sowas funktioniert.
Eben, warum auch nicht? Sind wir mal nicht so spießig. Halle ich eigentlich? Also sollte ich noch hallen? Geht? Ja. Ja, also liebe Hörer da draußen, falls ich noch halle, hab's ja erst viermal erzählt, ich bin gerade umgezogen und ist noch ein bisschen leer hier.
Aber vielleicht kann sich der Handwerker nachher dann mal direkt um deinen Stuhl kümmern.
Hm. Ja, Herrgott.
Kann ein bisschen Öl mitbringen.
Der wiederum genau. Hat wirklich jahrelang irgendwo in einer Garage gestanden, ist nicht gelogen, von daher darf der jetzt auch mal ein bisschen quietschen. Irgendwie kann es sein, dass ich irgendwie wirres Zeug erzähle, was die Leute gar nicht interessiert? Möglich.
Aber du wolltest doch sowieso über deinen Umzug sprechen und was das mit deinem TV-Konsum angestellt hat, oder?
Ja, ich wollte über meinen Umzug reden. Nein, es ist tatsächlich so, danke, dass ihr euch so sorgenvoll erkundigt. Ich bin im Moment, im Gesamtzustand bin ich ein einziger Ganzkörperschmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Was aber schlicht daran liegt, ich habe halt die Tage, bevor ich dann umgezogen bin, immer so nebenbei, ja, Arbeit fertig, dann 10 Kisten gepackt oder so. Und das war irgendwie schon anstrengend und dann ist ja alles anstrengend. Ja, ich rede gleich auch über Fernsehen, dem zu sagen, aber es ist einfach toll, wenn man sich überlegt, ey, es ist jetzt wirklich eine kleine Wohnung und wir machen dann Umzug, der wirklich nicht so fett ist. Da kann man jetzt mal das bei einem großen Handwerkerportal, sage ich mal, ausschreiben, den Umzug. Mhm. Und dann ist einem klar, dass da weder die intellektuelle Elite Deutschlands antreten wird, noch die High-End-Unternehmen dort unterwegs sein sollen. Man bezahlt aber auch entsprechend wenig, von daher ist es gut. Was ich aber als Mindestanforderung definiere, ist, wenn man viermal darüber spricht, wann es denn losgeht und das günstig ist, wenn es dann auch losgeht und man zwischen 8 und 9 Uhr verabredet für jetzt geht's los, ja, hätte ich es hilfreich gefunden, dass ich nicht um 11 Uhr nach 10 Telefonaten immer noch niemanden bei mir hatte. Dafür waren aber die Maler, die um 11 kommen sollten, weil dann die Wohnung leer ist, die standen mir schon auf den Füßen, die waren nämlich einen Hauch zu früh da. Mhm. Alles verkomplizierte, die klitzekleine Kleinigkeit, ich sag's mal ganz offen, man redet ganz oft davon, dass Menschen kein Wort Deutsch sprechen. In diesem Fall traf es aber auf alle zu. Kein Wort im Sinne von kein Wort und auch im Sinne von auch kein Wort Englisch. Und ich habe wieder gemerkt, wie wahnsinnig kompliziert es ist, sich mit Menschen zu verständigen, wenn man wirklich nicht den Hauch einer gemeinsamen Sprache hat. Es war wirklich kompliziert, das muss ich sagen. Und wenn dir dann jemand anlächelt und irgendwie sagt, hier bei der Ankunft, dieser Karton soll ins Bett. Sag ich, Bett? ja, dann bringen wir da ein Schlafzimmer. Habe ich Bett auf den Karton gestellt? Dann gucke ich den Karton an. Da steht natürlich Bad drauf. Ja, also das war alles ganz lustig, aber irgendwann sind wir dann auch hier angekommen und natürlich habe ich, weil es alles zu spät war, also jedenfalls gefühlt die Hälfte selber geschleppt und es war schon alles ein bisschen nervig. Zu den Sachen, die diesmal mit Abstand am besten geklappt haben, das muss man ja auch sagen, das kennt ihr mit Sicherheit auch, es stellt sich ja jedes Mal die Frage, was mache ich mit meinem Fernsehempfang? Und das ist ja schließlich unser Thema hier. Also es gibt ja schließlich unterschiedliche, du kommst, was weiß ich, in irgendwo in ein Mehrfamilienhaus, wenn da sowieso das kollektive Kabelfernsehen ist, dann und hat man oft sowieso keine Alternativen, was man macht. Das war in diesem Fall hier aber nicht so. Ich konnte mich also so frei entscheiden. Ich hätte ja auch eine Schüssel hinbauen können und mir mein eigenes Satellitenfernsehen. Auf der anderen Seite ist hier Kabel. Und dann stellt sich ja immer noch zusätzlich die Frage, für was bezahle ich möglicherweise noch extra? Es gibt ja einen Anbieter. Ich sag mal so, in unseren Breiten, das ist ja tatsächlich, der Markt ist ja, was Kabelfernsehen angeht, sehr regional in Monopolisten aufgeteilt, in mehr oder weniger Monopolisten. Und es gibt nicht viele Unternehmen oder Menschen, die es geschafft haben, mich zur Weißglut zu bringen. In einem Fall war das so, und das kann man hier ja auch deutlich aussprechen, weil es sie in der Form nicht mehr gibt, und das war Kabel Deutschland. So ein Service- und kundenunabhängiges Gebaren habe ich in keinem anderen Unternehmen erlebt. Das ist dann irgendwann ja von Vodafone übernommen worden. Seitdem ist jedenfalls aus meiner subjektiven Perspektive das deutlich besser geworden und ich konnte mich mit dir wieder anfangen. Bis dann, ich habe an einem bestimmten Punkt gesagt, wenn irgendwo Kabel Deutschland liegt, dann mache ich es nicht. Ich hole mir meinen Fernsehempfang irgendwie, aber nicht mehr bei denen. Ich habe tatsächlich diesmal, weil ich hatte ja noch das Problem, meine Wohnung in Berlin überschnitt sich mit der Wohnung, die ich jetzt habe, und ich brauchte jetzt für den Juli einen Vertrag und Empfang, sowohl was Internet als auch was Fernsehen angeht, an beiden Standorten, weil ging nicht anders. Und tatsächlich hatte ich einen klugen Menschen im Servicebereich, der gesagt hat, dann machen wir das ganz schlau, wir nehmen nicht Ihren Vertrag von A nach B rüber, sondern damit das funktioniert, kündigen Sie einen Vertrag und machen einen ganz neu, und das hat tatsächlich alles problemlos funktioniert. Und dann eben aber die Frage, und das wüsste ich ja gern von euch auch, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche, ich weiß nicht, ob ihr über Kabel versorgt oder sonst auch, ist ja immer die Frage, private Fernsehen in HD kostet ja Geld.
Würde ich nicht machen.
Macht ihr das oder macht ihr das nicht?
Also ich habe eh keinen Einfluss drauf, weil ich in einer Mietwohnung wohne, wo das alles über Kabel irgendwie aus der Dose kommt, und da habe ich jetzt...
Hast du doch? Weil eigentlich, das hatte ich ja vorher jetzt auch so, also das heißt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Regelfall ist es so, dass du dann einen Standard-Kabelanschluss hast, wo öffentlich-rechtliche in HD inklusive sind, aber wenn du die privaten auch in HD sehen willst, musst du dafür extra bezahlen.
Ja, würde ich aber nicht machen. Also da stecke ich das Geld lieber in Streaming-Dienst, ehrlich gesagt, also weil... Was kommt auf den privaten, was ich in HD sehen muss? Muss ich jetzt irgendwie jedes einzelne Barthaar von Klaas Häufer Umlauf sehen, oder komme ich auch ohne klar? Und da komme ich auch ohne klar, glaube ich.
Flo, wie machst du das?
Ich habe ja von Technik null Probleme. Ich habe jemanden hier, der versteht, deswegen hoffe ich, ich blamiere mich jetzt nicht bis auf die Knochen, wenn ich sage, wir gucken über eine App. Also wir haben so eine App auf unserem Fernseher, deren Namen ich jetzt aus werberechtlichen Gründen nicht sagen darf.
Ja, also Internetfernsehen quasi.
Ja, alles. Ja, genau.
Also kostet auch ein paar Taler im Monat.
Weder Kabel noch Satellit, und wir bezahlen halt dafür. Also in der App hast du kostenlos auch die Öffentlich-Rechtlichen drin. Mhm. Und wenn du halt die Privaten haben willst, dann musst du drauf bezahlen. Und das machen wir aber, und zwischendurch ist dann irgendwie das Abo mal abgelaufen und ich bin morgens völlig verpeilt aufgestanden und habe mich gewundert, wo ProSieben hin ist, und bin
ausgebrochen. Aber es geht ja gar nicht um ProSieben haben oder nicht haben, sondern ob du Geld dafür bezahlen würdest, um ProSieben auf HD. Ja, doch,
bei den Internetfernsehenprinzipien.
Ja, das schon. Das habe ich ja auch. Das habe ich ja auch, aber deine Frage ging doch in eine andere
Richtung. Ja, das stimmt. Ja, aber da bin ich ja.
Aber HD.
Ich verallgemeinere auf, wie empfängt man? Ist ja tatsächlich schon eine interessante Frage.
Nee, also ich brauche auch HD nicht. Ich kann Leute verstehen, die sagen, sie möchten das gerne, aber für mich ist das total unrelevant. Und auch wenn ich Filme ausleihe, irgendwie über gewisse Mediatheken, deren Namen ich jetzt, wisst schon, dann
nehme ich früher in Hotels
gehabt. Also man kann sich das ja aussuchen, aber ich will ja den Film sehen und
natürlich
jetzt nicht irgendwie das krasse optische Erlebnis haben. Ich interessiere mich halt eher für den Inhalt.
Ja, das ist super, weil ist insofern interessant, weil dann haben wir ja wieder alle Perspektiven auch auf so ein Thema drauf. Also ich muss sagen, ohne HD, ich ertrage es nicht mehr.
Ehrlich?
Ja. Und da ist ja eben, da ist immer das Hauptproblem, wenn du nur in normaler Auflösung, also in alter normaler Auflösung guckst, ist das nicht so ein Problem für mich jedenfalls. Wenn ich dann aber öffentlich-rechtliche in HD sehe und dann umschalte in diese Krisseloptik, habe ich das Gefühl, ich gucke Fernsehen von vor 50 Jahren. Also ich finde es inzwischen ohne HD unerträglich und deshalb, ich brauche das, sonst wäre ich beim Umschalten irre und kann nur noch öffentlich-rechtliche gucken. Also das ist das Erste, was ich auch hier mit so einer, da kriegt man ja so eine Karte, die man da hinten in den Fernseher reinschieben kann und so. Und das war das Schöne, das habe ich gestern da reingepackt und habe gedacht, so, und jetzt gleich werde ich die Hotline da anrufen, weil ich werde sagen, Empfang geht nicht, warum geht es nicht, muss es noch irgendwie aktiviert werden oder so. Und das Verrückte war, ich habe das reingeschoben und es hat einfach funktioniert. Ich glaube, so hatte ich es noch nie. Die haben mich sehr glücklich gemacht. Gucken wir mal, wenn jetzt die Abschaltung zum Ende des Monats in der alten Wohnung noch gelingt, dann bin ich das erste Mal auch, was den Fernsehempfang angeht, umgezogen ohne Stress. Aber, nun musst du sagen, da kommt es dann eben wieder. Es ist so, dass ich mir dann eben, ne, hier auch Mehrfamilienhaus, also 6 Parteien, und hier ist einmal Kabelfernsehen hingelegt und dann wird das mit so einem Baum verteilt. So, und dann ist es tatsächlich so, dass ich naiv, wie ich war, gesagt habe, ja, ich würde aber gerne, also es ist eine Maisonette-Wohnung, irgendwie 2 Etagen über, ne, ich würde in der unteren Etage im Arbeitszimmer, wo ich jetzt sitze, hätte ich ja auch gerne einen Fernsehempfang. Und, damit, wenn irgendwas ist, ich hier auch nebenbei einen Fernseher laufen lassen kann. Ich habe auf jeden Fall gelernt in dem Zusammenhang, dass für jede Wohnung dann ein Kabelzweig sozusagen abgeht und man die nicht weiter verzweigen kann, sondern dass die quasi in Reihe geschaltet sein müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann hier nicht an zwei Stellen den Kabelempfang hinlegen und werde vermutlich jetzt der Einfachheit halber in meinem Arbeitszimmer eben auch irgendwie anders empfangen müssen. Aber auch das werde ich irgendwie hinkriegen, weil ihr möchtet ja, dass, wenn Katastrophen passieren, ich sie ja auch im Fernsehen bewundern kann in meinem Arbeitszimmer.
Das, ja, why not?
Habt ihr denn irgendwie schon mal lustige Erlebnisse gehabt mit, ja, ich sag jetzt mal Fernsehanbietern?
Also ich hab mich noch nie aktiv um meinen Fernsehanbieter gekümmert. Wenn in der Wohnung ein Fernsehanbieter war, habe ich den genommen. Und wenn keiner da war, habe ich mir mit Internetfernsehen geholfen. Ich habe es einfach genommen, wie es kommt. Was ich allerdings gemacht, oder beziehungsweise hier mit einer Amazon-Box und so weiter, ne? Aber ich hatte tatsächlich in einer Wohnung sehr große Probleme mit dem Internetanbieter, einem großen spanischen Internetanbieter,
ja,
der mir dann, und das war halt auch noch die Wohnung, wo ich eben Internetfernsehen hatte, das war dann tatsächlich eine Problematik, die dann aber mit dem großen spanischen Internetanbieter zu tun hatte.
Mit dem großen spanischen. Fast alle, wenn es dann um Fernsehempfang geht, bieten ja dann immer noch so ein tolles Paket mit Zusatzkanälen oder so. Habt ihr das jemals irgendwie gemacht?
Nee, aber ich war mal irgendwo zu Gast, wo es so 87 verschiedene Astro-TV-Kanäle gab. Oder was meinst du für Zusatzkanäle?
So, doch schon nein, ich meine nicht die Flo denkt. Also
du meinst eher sowas wie von dem großen rosafarbenen Telefonanbieter.
Na, da zum Beispiel, nein, auch bei Kabel Deutschland, heute Vodafone, gibt das auch. Das ist für mich das Perfideste, das sage ich auch hier laut, was die zu bieten haben, ist, wenn du da einen Neuvertrag abschließt. Meistens macht man das ja per Telefon, ne? Und muss dann nochmal Ja sagen fürs Band und so. Dann ist es so, dass automatisch dabei ist ein Paket mit Sendern, die du nur gegen Bezahlung bekommst. Das ist aber 3 Monate umsonst. Und das kriegst du und du kannst es bei der Bestellung nicht abwählen. Du kannst nicht sagen, ich will das nicht. So, da entschuldigen sich die Menschen am Telefon, die mit mir dieses vereinbaren, entschuldigen sich jedes Mal bei mir und sagen, es tut mir leid, ich kann es für Sie nicht rausnehmen. Sie kriegen das umsonst, steht da drauf. Wenn Sie es nicht haben wollen, Sie können, das steht da auch drin, auch per E-Mail kündigen, legen Sie doch gleich auf und machen das auf der Stelle. Dann haben Sie es 3 Monate umsonst und dann ist es wieder weg. So habe ich es auch jedes Mal gemacht. Und das heißt, ich kriege jetzt auch gerade, weil meine 3 Monate gerade laufen, kriege ich einen Stapel Sender umsonst.
Und was gibt's da so zu sehen?
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass es irgendwelche Naturdoku-Kanäle gab. Dann, wie heißt das denn? National Geographic?
Okay, aber das habe ich sowieso bei Disney Plus mit drin. Das
ist ja, und ich weiß nicht, was da jetzt noch sonst an Sendern dabei ist. Bestimmt ganz tolle Sachen. Ich habe es durchgeguckt und gesagt, will ich alles nicht. Und ich will schon gar nicht dafür bezahlen. Und ich werde es auch niemals nicht tun, wenn man mir das mit dieser Holzhammer, vielleicht seid ihr so blöd und vergesst es zu kündigen, Methode unterjubeln will. Also mir macht das jedes Unternehmen extrem unsympathisch. Hallo, liebes Vodafone, die ich ansonsten sehr glücklich und zufrieden bin. Die Nummer könnt ihr euch echt schenken.
Hallo, liebes britische Telekommunikationsunternehmen, heißt das. Ja, aber kann ich nachvollziehen, wobei ich eine Kündigung per E-Mail im Vergleich zu dem Affentanz, den man sonst teilweise bei Unternehmen aufführen muss, schon relativ niedrigschwellig finde. Gefühlt muss man bei manchen halt wirklich das Büßergewand anwerfen, nach Canossa marschieren, um dort dann irgendwie 3 Tage auszuharren, um dann aus einem Vertrag rauszukommen. Von daher.
Ja, da hast du recht. Wobei, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mit gefährlichem Halbwissen Quatsch erzähle, aber es wird doch gerade, es verändert sich doch rechtlich gerade, dass man deutlich leichter kündigen kann. Weil ansonsten habe ich inzwischen auch dazu geneigt, all diese Versuche auf einem elektrischen Weg zu kündigen, habe ich wirklich gelassen, weil das, was immer geht, ist ja, sich richtig Oldcore einen Brief zu nehmen und den im Briefkasten zu schmeißen, weil dagegen können sie kaum was tun, schon gar nicht, wenn du es dann womöglich noch per Einschreiben schickst. Das habe ich nicht gemacht, aber zumindest den stinknormalen Postweg habe ich da immer als einfacher empfunden, weil tatsächlich wirst du ja irre, wenn du das da suchst und findest und alle Hindernisse überwunden hast und so. Ich hatte dieses Thema ja ausgewählt, weil ich ganz sicher war, dass während meines Umzugs bestimmt irgendwas schief geht, weil es ist immer was schief gegangen mit dem Empfang. Und jetzt muss ich eben einfach mal sagen, es hat geklappt, es funktioniert. Bei mir kommt ein Bild aus dem Fernseher raus. Meine Umzugsfachkräfte haben den Fuß meines Fernsehers ruiniert. Da muss ich mir jetzt einen neuen besorgen. Ja, der kippt so nach vorne. Also der nickt mir immer zu. Ich brauche einfach einen neuen. Aber was willst du machen? Ein bisschen Kollateralschaden ist immer.
Das ist ja besser noch als HD, wenn dein Fernseher quasi beim Gucken noch auf dich zukommt. Das ist ja Hammer.
Ja, und noch toller ist ja, wir haben ja ein Sofa bestellt, noch haben wir keins. Und was ich auch super finde, es ist ein irre gemütlicher Abend, wenn man gerade, weißt du, du hast den ganzen Tag geräumt, Kisten geschleppt, ausgeräumt, bist kaputt hoch 12 und dann setzt du dich auf einen gemütlichen Esstischstuhl vor den Fernseher und denkst auch daher schon nach 3 Minuten, nee, ist mir alles zu blöd, ich gehe unten ins Bett und nehme mir einen Laptop mit. Ja, das ist die Umzugsrealität, aber ich werde es überleben.
Und dann habe ich vernommen, während du dann da im Bett lagst und einen Laptop hattest, hast du auch noch was geguckt, was dich so richtig aufgeregt hat, richtig?
Jetzt kommt sie, unsere neue, wirklich endlich hasserfüllte Rubrik. Ich sage vorweg, es gibt ja auch ein positives Pendant, haben wir heute aber, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Wir haben jetzt das hier. Achtung!
Der TV-Hang der Woche.
So, man muss es auch einfach sagen. Ich finde, es sind diese Momente im Fernsehen, wo es einem wirklich Gänsehaut vor Ärger und Erschütterung. Also, den Titel TV-Hang der Woche gebe ich diese Woche an den Entscheidungsträger bei RTL, der sich überlegt hat, diese billige, armselige und traurige Kopie von Wetten, dass ins RTL-Programm aufzunehmen und damit einer Show, die nun wirklich Legendenstatus hat, die letzte Würde zu nehmen. Ich setz auf dich, hieß dieses Meisterwerk am vergangenen Sonnabend, war es, glaube ich. Ich will es auch gar nicht so genau wissen, wann das war, wo ich ob der Ankündigung reingeguckt habe. Und dann wird noch gleich am Anfang Guido Kanz, sehr lustig, darauf hingewiesen, dass Wetten, lustige Wetten und ein blonder Moderator, dass man mehr für einen Mega-Erfolg am Samstagabend ja nicht brauche.
Und ein Bagger.
Genau, und ein Bagger, du hast recht, genau. Ein Bagger, einen blonden Moderator und Wetten. Ja, man hätte auch wirklich einfach, dann soll er doch sagen, ja, passt auf, Freunde, wir haben hier Wetten, das abgekupfert und das ist so. Und das
aber ganz ehrlich, schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hashtag not my honk der Woche, weil ich habe es jetzt nicht geschaut, aber ich habe ja auch Wetten, das im letzten Herbst nicht geschaut. Und ich finde, gerade mit dem Zitat, was du gesagt hast, hat er ja auch recht. Also ich frage mich, wenn Wetten, das 40 Jahre oder 50 Jahre oder 60 Jahre so erfolgreich gewesen ist, dann ist es doch nur nachvollziehbar, dass man das dann halt kopiert.
Du hast es nicht gesehen, oder? Du hast es nicht gesehen.
Ich habe es nicht gesehen.
Wenn du das 15 Minuten guckst und immer noch dieser Meinung bist, dann bin ich bereit, deine Meinung zu respektieren.
Also bis dahin nicht. Okay, ich werde es aber nur, ich muss es ja im Vergleich schlechter finden als das normale Wetten, das. Ja. Das ist halt so. Okay, und ich darf mir dann wahrscheinlich nicht die 15 Minuten angucken, weil ich habe ja auch Bilder daraus gesehen, in der ein gewisser Influencer aus Hannover dort ist. Oder war der gar nicht? Nee, das war Mario Barth. Ich verwechsel den jetzt gerade mit dem anderen, ne? Mit dem aus Hannover. Das hätte mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen, aber der wird bestimmt auch nochmal irgendwann eingeladen, dann gefällt es mir wahrscheinlich nicht so gut. Aber das Konzept ist ja ein relativ einfaches bei Wetten, das. Und das zu kopieren, ist das schlecht? Ja,
aber also, wirklich an allen Stellen, wo es irgendwie relevant ist, schlechter zu machen. Also erstens, Wetten, das gibt es auch im ZDF nur noch einmal im Jahr. Eigentlich gar nicht mehr, aber jetzt dann doch wieder einmal im Jahr. Und da hat es seine Berechtigung, weil es aus der Legende, aus dem damals, aus der Erinnerung der schönen Zeiten lebt. Nicht daraus, dass es heute ein modernes Fernsehformat wäre. Trotzdem macht RTL jetzt so, macht aus schönen großen Hallen, aus Event und Menschen, die sich schick anziehen und dort wie ins Theater hingeht, ein kleines publiges Studio in wahrscheinlich Köln-Hürth oder so. Sie macht aus einem, da könnt ihr mir auch alle sagen, was ihr wollt, letztlich dann ja doch irgendwie wieder großartigen Thomas Gottschalk einen armselig witzelnden Guido Kanz, der einfach nicht lustig ist.
Lustiger als Thomas Gottschalk bestimmt.
Und dann ja keine wechselnden, auch Weltstars besetzten Gäste, sondern ja, nee, dann auch gleich, ja, und ihr bleibt ja auch heute hier bis zum Schluss. Entschuldigung, der letzte, der bei Wetten, das vom Sofa früher aufgestanden ist, das ist auch schon 10 Jahre her, Herrgott nochmal. So, und dann stattdessen haben wir hier unsere bewährten Kräfte. Ja, und dann kommen die üblichen RTL-Pappnasen, die ich in der gleichen Woche in 5 anderen Sendungen gesehen habe. Ja? Mozzi Mabuse, wahnsinnig sympathisch, hahaha, ich verstehe aber nicht, was sie redet und was sie meint. Der in meinen Augen unerträgliche Mario Barth, der auch wirklich nur auf sich selber steht und sich nur lustig findet. Gut, und Frau Zietlow finde ich ja wirklich noch ganz nett, aber die kann es dann auch nicht retten. So, und das ist das Ding. Da waren sympathische Menschen mit tollen Wetten, die alle in ungefähr Übereinstimmung von 95% so im ZDF bei Wetten, das auch schon stattgefunden haben. Ja, ist so. Also,
glaube ich. Also
ich fand es sogar noch besser. Diesmal hat der Bagger eben den Tisch gedeckt mit Messer, Gabel und so. Damals hat er einen gedeckten Tisch, die Tischtücher drunter weggerissen bei Wetten, das auch. Das fand ich noch einen Hauch besser. Aber davon abgesehen, sympathische Menschen, die wirklich was Tolles konnten, alles gut, aber mit einem Moderator, der in erster Linie darauf geachtet hat, seine vorbereiteten Witze auf ihre Kosten loszuwerden. Und deshalb, die Gäste taten mir dann auch noch leid. Und deshalb, ich fand das armselig. Ich wollte das bis zum Ende gucken. Ich habe eine knappe Stunde geschafft und habe gesagt, ich hasse euch und habe ausgeschaltet. So. Ich finde, das für einen Auftakt TV-Honk der Woche. Und der das entschieden hat, der hat das verdient. Und vielleicht gibt es ja noch einen zweiten, der den Cast quasi zusammengestellt hat. Ich nehme ausdrücklich den aus, der die Wettkandidaten gesucht hat, weil das waren wirklich nette Menschen, die mir einfach nur leid taten. Jetzt könnt ihr sagen, dass ihr es toll fand.
Nee.
Wie oft kommt denn das, Micha?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt, aber ich fürchte, es kommt jetzt noch häufiger.
Also ich habe dazu irgendwie gar keine Meinung, muss ich gestehen. Also ich meine, ich habe ja nicht reingeguckt. Ne? Vielleicht mache ich das noch. Ich habe gestern nur das Intro-Video gesehen, wo er das so ein bisschen auch verarscht, ja, ein Stück weit, und ja quasi mehr oder weniger offen zugibt, dass es einfach eine Kopie von Wetten, das ist. Habe ich bei TV Total gesehen, weil da haben sie das auch auseinandergenommen. Und was das betrifft, bin ich irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich es natürlich irgendwie kackendreist so. Auf der anderen Seite hat es mich aber irgendwie auch amüsiert, genau dieser bekloppte Umgang damit. Und was man auch braucht übrigens, um so eine Unterhaltungsshow zu machen, ist Buntstifte, an denen man lecken kann. Ne? Das kam auch mit drin vor. Und das fand ich dann schon wieder, also es hat mich irgendwie amüsiert. Aber unabhängig davon ist es natürlich totaler Blödsinn, also dieses Format zu covern. Aber wie wir ja wissen, um nochmal unser Lieblingsthema der letzten Staffel anzuschneiden, RTL hat offensichtlich ein Problem damit, sich Legenden zu nehmen und diese neu zu inszenieren, ne? Wie wir ja bei der Passion schon gesehen haben.
Oh, die Passion. Insofern. Ich hätte jetzt nicht getan, den Vergleich zu ziehen, aber ich saß vorm Fernseher und habe gedacht, wirklich und gleich steigt Alexander Klaws auf das Dach von Karstadt und singt durch den Monsun. Also,
und Samuel Koch wird mit Brot gefüttert.
Ja, genau. Ja, aber es war für mich ungefähr ein Level. Es ist schon auffällig, dass es der gleiche Sender war.
Na, vielleicht sollten wir da doch nochmal reingucken. Hört sich interessant an. Kann man da auch ein Trinkspiel draus machen irgendwie? Gab es da irgendwas?
Ja.
Immer wenn jemand an einem Buntstift leckt.
Okay. Ja, Buntstift ist ja nun eigentlich die Wunde von Wetten, dass. Aber auch das, finde ich, hat Gottschalk ja immer mit einer gewissen Größe. Aber das war ja noch herrlich, das waren ja noch Skandale. Ich sage mal, wenn sowas jetzt passiert wäre, das ist eben der entscheidende Unterschied. Wenn sowas jetzt da passiert wäre, das damals bei Wetten, dass das war 3 Tage Bildseite 1 Schlagzeile, hintereinander. Die Welt und Deutschland ist zusammengebrochen, wenn die festgestellt hätten, dass bei Ich setz auf dich irgendwas gefaked war oder so, das wäre ja nicht mal eine Meldung auf Seite 87 gewesen.
Das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair, weil das war die erste Folge.
Also. Ja gut, der wird sich kein Quotenerfolg entwickeln.
Das gib ihm doch mal noch 30 Jahre, Mensch. Ich du bist sagen, wieder so voreilig mit deiner Meinung.
Wir reden in 30 Jahren nochmal.
Erstmal nächste Woche, wenn es dann wieder läuft, dann kommen noch Kristall und Ilka Bessin und die reißen es dann raus. Das wird der Nein, Hammer.
Es ist doch wirklich, ich finde, bis zum gewissen Grade ist es echt auffällig, auf das ich es mir jetzt wirklich verderbe. Also es gibt wirklich viel Kreativität, finde ich, gerade so in den letzten Jahren, auch was neue Showideen angeht. Wenn ich sehe, was da auf ProSieben auch in der gleichen Gruppe bei Vox und teilweise entwickelt wurde und neu konstruiert wurde. Und wenn man wirklich bei dem großen Marktführersender RTL guckt, vielleicht fallen mir die entscheidenden Dinge auch gerade nicht ein, aber wirklich Wetten, das kopieren und murmeln, ist das, was mir jetzt so vom letzten halben Jahr einfällt, sage ich herzlichen Glückwunsch. Also, naja, ansonsten sind die Erfolgsformate alle 20 Jahre alt und laufen weiter. Oder wir bestimmen jetzt das Retrowelle und machen wieder Der Preis ist heiß.
Ja, vielleicht sollten wir wirklich mal von den Dingen, die wir nicht so gut fanden, zu den Dingen kommen, die wir gut fanden in den letzten Wochen, oder? Weil es gibt ja auch Menschen unter uns, die einfach weder Gelegenheit hatten, in Urlaub zu fahren, noch umzuziehen, sondern die einfach in unserer Redaktion die Stellung halten mussten und die für nichts anderes Zeit hatten in ihrer Freizeit, als mal schnell eine Stunde Fernsehen zu gucken. Und könnt ihr euch da jemanden vorstellen hier in unserer Runde, auf den das vielleicht...
Du sprichst sicher mich an. Nein, sag schon, was hast du denn geguckt?
Ja, Mensch, ich konnte nur Fernsehen gucken in der letzten Zeit und dachte mir, wir reden heute einfach mal drüber.
Erzähl doch mal warum, oder? Da kann man doch erzählen, oder? Dass du unter Drogen stehst und die Sonne meiden musst, weil du eigentlich ein Vampir bist.
Naja, also erstmal musste ich euch ja auch ein Stück weit vertreten und vor allem dich die letzten Tage, da hatte ich ja auch gar keine Chance, irgendwie was anderes zu machen als zu arbeiten. Aber liebe Leute da draußen, ich habe einen Insekten-Zeckenbiss mir zugezogen, der zu einem Verdacht auf Borreliose geführt hat, weshalb ich jetzt ein starkes Antibiotikum nehmen muss und nicht in die Sonne gehen darf. Also, liebe Zuhörer, nehmt so etwas nicht auf die leichte Schulter.
Das ist wahr. Und da hören wir tatsächlich auch mit dem Scherzen auf. Siehst du mal, so sind wir nämlich in Wahrheit. Ein bisschen Restempathie schaffen wir noch.
Ganz na dann, richtig. Da bin ich sehr dankbar.
Du bist
aber
wirklich dieses Jahr nicht vom Glück verfolgt. Ne? Ich erinnere an diesen schweren Radunfall, unvergessen bei uns und den Hörern, der dich ja auch schon ans Bett gefesselt hat.
Sozusagen. Und ich habe mir dieses Jahr auch schon das Auge ausgestochen.
Richtig.
Ne? Ja. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja.
Sehr schön. Aber jetzt reden wir nicht über meine Krankenakte, sondern ich habe natürlich viel Fernsehen geguckt in der letzten Zeit und habe so ein paar Tipps für euch.
Sehr gut.
Vielleicht habt ihr in die auch schon mal reingeschaut und ich freue mich auch zeitgleich über eure Empfehlung, die ihr so für mich habt. Ich fange mal an mit einer Sache, die ich mir angeguckt habe, die ich so großartig fand, dass ich finde, jeder sollte sie gesehen haben. Und Micha, vielleicht hast du ja schon reingeguckt, weil wir haben uns mal am Rande drüber unterhalten. Mhm. Man vs. Bee.
Ja.
Hast du reingeguckt?
Ja, super. Lustig. Wirklich lustig.
Sehr schön. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es handelt sich dabei um eine Miniserie aus 9 Folgen zu jeweils so 10, 15 Minuten. Pi mal Daumen.
Gott, das weiß ich gar nicht.
Und es geht darum, dass Rowan Atkinson, der ja bekannt ist, vor allem in seiner Paraderolle als Mr. Bean, als Haussitter in einer reichen, in der wunderschönen Villa eines reichen Paars anfängt. Das Paar will in Urlaub fahren und er kommt von so einer Haussitting-Firma und soll quasi das Haus bewachen und gerät leider in Konflikt mit einer Hummel. Und ja, es ist eine Slapstick-Comedy-Serie. Sein Kampf gegen die Hummel artet dann relativ schnell aus und man sieht im Grunde genommen, ohne zu viel vorwegzunehmen, 9 Folgen dabei zu, wie er die Villa zerstört. Okay. So kann man das sagen. Also es gibt dann noch so ein paar Randaspekte, die das Ganze noch ein wenig spannender machen als einfach nur Zerstörung, aber die wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Okay. Eine unfassbar witzige Serie, oder?
Ich habe sie nicht gesehen und meinst wahrscheinlich, Micha, man muss Slapstick mögen wahrscheinlich. Ne?
Wobei ich zugeben muss, dass ich von Mr. Bean nie der größte Fan war.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Und Man vs. Bee hat mir trotzdem riesengroßen Spaß gemacht.
Jetzt hast du mir wirklich den kompletten Satz aus dem Mund genommen. Macht ja nichts, also da sind wir uns komplett einig. Also ich war nie so ein großer Fan von ihm. Hab das immer mal geguckt, fand das durchaus auch ganz amüsant. Das jetzt ist viel lustiger. Wirklich, ich finde, ich tue mich gerade schwer, es zu erklären, weil das ist wirklich wieder Bilderwitz erzählen. Man kann es, glaube ich, nicht näher erklären. Man muss da reingucken. Und ich glaube aber auch, wenn man da die ersten 10 Minuten geguckt hat, weiß man, ob man das mag oder nicht. Von daher muss man ja nicht so viel investieren an Zeit.
Richtig.
Ist es witziger als Flo, der aus einem 1 Liter großen Rammsteinbecher trinkt?
Nein, das kann ich ausschließen. Aber,
das kann man nicht toppen.
Das kann man wirklich nicht toppen. Also
zumindest habe ich heute nicht meinen 1 Liter Helene Fischer Becher dabei.
liebe Hörer, ihr seht es ja nicht, aber wir sehen Flo und er trinkt wirklich aus einem riesigen Rammsteinpumpen. Das ist eine große Freude.
Da bin ich gut drin. Aber ich sag nur mal noch, warum ich es so witzig finde, diese Serie, weil ich habe irgendwie ein Problem damit, mit so Dingen, bei denen man nicht hingucken kann. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber diese Serie ist so eigentlich schon nach den ersten 5 Minuten sitzt man so da und denkt sich, oh Gott, bitte nicht. Also weil diese Katastrophen, die dem passieren in dieser Villa und diese Unfälle, die er da quasi erlebt, die ahnt man immer schon vorher. Aber wenn es dann passiert, ist es noch um ein wesentlich Schlimmeres dargestellt, als man es sich ausgemalt hat. Und ich weiß nicht, es gibt so einen amerikanischen Film, ich bin ja auch so ein ordnungsliebender Mensch, ne? Es gibt so einen amerikanischen Film, der heißt Project X, wo 3 so amerikanische Teenager irgendwie eine Party schmeißen wollen und ein paar Freunde einladen. Und dann gerät diese Party-Einladung auf Facebook völlig außer Kontrolle. Und am Ende kommen dann irgendwie 5000 Leute in diesem Garten von dem Haus der Eltern von einem von denen. Und am Ende brennt die ganze Bude ab, das Auto liegt im Pool und so. Und das sind so Filme, die kann ich mir nicht angucken, weil ich die ganze Zeit nur fassungslos vorm Fernseher sitze und denke, oh Gott, bitte nicht. Wer soll denn das alles wieder aufräumen hinterher? Und wer soll denn das wieder ganz machen? Was das kostet? Und bei Man vs. Bee hatte ich das genauso, nur da war es wirklich auf eine sehr humorvolle Art und Weise.
Weil sowas muss auch gut gemacht werden. Es gab ja auch, ich habe gerade nochmal geschaut, wie er hieß, 2003 den Film Der letzte Lude mit Lotto King Karl in der Hauptrolle. Und ich glaube, Alexandra Neldel hat auch mitgespielt und das war halt wirklich auch so ein auf Slapstick ausgelegter Film, den man mögen muss. Ich sehe gerade tatsächlich, dass er auf Amazon eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen hat und dem kann ich mich eigentlich nicht anschließen, aber trotzdem, sehr schön, sehr schön.
Gut, ich sag mal noch kurz die anderen, weil die mache ich jetzt kürzer, also Man vs. Bee war wirklich eigentlich das Schönste. Es gibt eine Netflix-Serie, die wir auch geguckt haben, an der wir wirklich kleben geblieben sind, die heißt God's Favorite Idiot. Ist auch eine Comedy-Serie mit der großartigen Melissa McCarthy, die ich wirklich, wirklich verehre, also ihr Stil und ihr Humor sind einfach göttlich und in dem Fall noch viel mehr. Da geht es um einen Typen, der so ein klassisches Motiv vom Blitz getroffen wird und dann quasi zum Botschafter Gottes auf Erden ernannt wird und dann auf sehr humorvolle Art und Weise mit diesen ganzen Figuren von Satan über Erzengel Gabriel und so in Berührung kommt, die sich dann alle so in sein Leben schleichen und ihn irgendwie dazu bringen, dass er die Botschaft verkündet und er muss dann gut gegen böse den Kampf ausfechten und so. Und Micha, was dich besonders freuen wird, ich habe angefangen, bin noch nicht ganz durch mit How I Met Your Father.
Ja. Ja, na, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja toll.
Domi, hast du schon reingeguckt? Du
nee, habe ich ja. Noch nicht tatsächlich. Ach, ich habe nur drüber gelesen, ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich ja ganz, ganz gute Kritiken bekommen bisher.
Dann sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen ausführlich, wenn wir reingeguckt haben. Also ja. Wenn ich vielleicht durch bin und wenn du auch mal ein Stück davon gesehen hast.
Gerne.
Ich finde es sehr lustig. Ich finde es ganz interessant, wie sie an How I Met Your Mother anknüpfen und die Serie quasi weiterentwickeln, aber ohne sie zu kopieren.
Okay.
Ja. Also sowohl die Story als auch die Figurenkonstellation, als auch wie es in die Neuzeit geholt wurde, sozusagen, ist sehr interessant. Das waren so meine drei Highlights der letzten Wochen. Und bei euch?
Ich habe in den letzten Wochen viel Bachelorette geguckt.
Okay, Micha und du?
Es ist wirklich die beste Bachelorette-Staffel aller Zeiten.
Oh,
und ich übertreibe jetzt nicht, weil...
Doch.
Ich übertreibe kein bisschen. Wir hatten jetzt 9 Staffeln Bachelorette. Sie darf zum ersten Mal aus Europa raus, in Thailand. Und sie ist einfach, glaube ich, auch weil RTL sie lässt. Es ist Sharon Batiste. Die hat mal bei Köln 50667 mitgespielt. Und sie ist wirklich die coolste Bachelorette, die wir jemals hatten. Also sie darf sich von vielen Seiten zeigen.
Jetzt wird es wieder lustig.
Ja. Also ich bin richtig begeistert von dieser Bachelorette. Also das ist mal eine Dating-Show, weil RTL sie machen lässt. Man hatte immer so das Gefühl, die Frauen davor, die wurden immer so ein bisschen, ja, aber wenn du Bachelorette wirst, musst du halt so ein Prinzesschen sein. Das gab es bei den Bachelors auch. Die mussten immer so der Gentleman sein. Und in den letzten Staffeln hat RTL ein bisschen davon abgelassen. Der letzte Bachelor, Dominik Stuckmann, durfte so ein bisschen so ein kleiner, tollpatschiger Idiot sein. Und Sharon darf jetzt halt einfach, ja, eine coole, vielschichtige Frau sein. Und das macht diese Staffel halt wirklich so unfassbar gut. Die Kandidaten sind gut gecastet. Es wird auch so ein bisschen behind the scenes, wenn Sharon mit der zuständigen Redakteurin spielt, gezeigt. Es ist einfach wirklich gut gemacht und auch super gecastet.
Also, dann stelle ich nur mal vorab fest, dass wir, glaube ich, eine höchst unterschiedliche Vorstellung von coolen, vielschichtigen Frauen haben. Also,
hast du mal bei Sharon reingeschaut?
Ich habe eine ganze Folge mir extra angeguckt, nachdem wir eine große Geschichte bei uns im Kurier hatten, habe ich gedacht, wir werden ja häufiger darüber berichten, also gucke ich mir das jetzt auch mal an. Mhm. Und ich komme zum... Ich war vorhin geneigt zu sagen, an der Stelle, wo wir über Ich setz auf dich gesprochen haben, dass ich eigentlich nur an einer Stelle in meinem Fernsehkonsum in den letzten Wochen noch entsetzter war. Und das war, als ich eine Folge Bachelorette gesehen habe. Also entschuldige, so eine affektierte, arrogante Zicke habe ich irgendwie mein Leben lang noch nicht gesehen, die sich wirklich für die tollste, größte hält. Und ich finde, es ist so eine Schwachmatin. Wenn ich da schon nach der Vorstellung wäre ich als Kandidat, abgesehen davon, dass ich weder als Kandidat in Frage komme, noch mich darum bemüht hätte, wenn ich da trotzdem auf, nach 10 Minuten wäre ich wieder weg gewesen, hätte gesagt, die kann mir mal an die Füße fassen. Und Ich finde die Typen armselig, ich finde die Frau armselig, ich finde das ganze Format armselig, aber ich fand schon immer, ich finde es auch egal, geschlechterunabhängig, kann ich weder mit dem Bachelor noch mit der Bachelorette was anfangen und ich finde es auch nicht cool, wenn da irgendwie erstmal Probe gevögelt wird und so egal in welcher Richtung. Und also ich fand es armselig, ich fand die Frau armselig, ich fand die Kandidaten armselig, ich finde das ganze Format armselig.
Echt, nee, ich finde es wirklich, wirklich, diese Staffel ist so unfassbar.
Meinungsstark, ne? Man muss auch meinungsstark zurückkommen. Ich bin aber auch gerade, ich brauche dringend Urlaub. Es kann sein, dass ich die Dinge, die ich kacke finde, gerade noch einen Hauch mehr kacke finde als sonst. Das will ich als Relativierung gerade mal also einbauen. Das kann sich in 2 Wochen, kann ich sein, dass ich dann wieder etwas milder werde.
Nee, ich finde wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da muss ich mal Lob aussprechen.
Darfst du ja.
Wirklich ein Riesenlob, weil sie halt wirklich sie selbstbewusst sein lassen, auch ihrer selbstbewusst. Also sie weiß, was sie möchte und sie wird auch so dargestellt. Das finde ich echt gut.
Naja, also, wie gesagt, was du da selbstbewusst siehst, sehe ich als arrogant und affektiert. Also wie gesagt, ich finde das wirklich ein gekünsteltes Gezicke und sich
aber,
selber.
Aber
ich finde sich selber. Nee, das ist vielleicht doch das falsche Wort. Aber man merkt, aus jeder Pore strahlt bei ihr, wie geil sie sich selber findet. Und dass mir dann auch scheißegal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, so ein affektiertes Getue, wenn man sich selber am allergeilsten findet, das kann ich nicht leiden.
Nee, ich finde es tatsächlich wirklich gut, dass sie auch mit ihrer Geschichte, dass sie sich halt selbst gern hat nach den Tälern, die sie durchwandert. Das ist so eine klassische Heldenreise, also wie halt klassische Heldenreisen eben aufgebaut sind. Und sie ist jetzt an einem Punkt.
Entschuldigung, das ist schon geil, einfach, wenn beim Thema Bachelorette das Stichwort klassische Heldenreise fällt.
Von der Dramaturgie ist ihr Leben einfach perfekt, um erzählt zu werden. Und sie darf es aber so erzählen, wie sie möchte. Und das finde ich super.
Ja. War halt genauso eine klassische Heldenreise wie bei der Passion wahrscheinlich, ne?
So. Also ich meine, Jesus ist ja die erste klassische Heldenreise.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Nee, dann nur so am Rande. Ich habe gerade, entschuldige, nur das eine. Ja, ich habe gerade in einem anderen Podcast gehört von Menschen, die mit der Produktion zu tun haben, unter anderem auch von der Bachelorette, ja, dass es da ja nicht nur Ablaufredakteure, sondern auch Dramaturgie-Redakteure und was weiß Henker, was gibt. Ja, was du sagst, die lassen sie sein, wie sie sind. Es wird vor jeder Szene geklärt, wie weit ist es, wenn wir das Treffen da jetzt arrangieren oder was, ist das schon ein Kussmoment oder ist das irgendwas?
Es
wird alles besprochen, gemacht, getan, es wird alles, da wird niemand gelassen, wie er ist, es wird inszeniert von A bis Z.
Also, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass mir die Inszenierung von RTL viel besser gefällt als bei den anderen Bachelorettes. Nur halt habe ich das Gefühl, dass eben die Inszenierung jetzt viel mehr von Sharon preisgibt, als andere Inszenierungen vorher von Melissa, Gerda und so weiter zugelassen haben.
Das bestreite ich noch nicht mal, weil wie gesagt, da habe ich auch überall bestenfalls in eine Folge reingeguckt. Nur das, was sie preisgibt, macht sie mir halt extrem unsympathisch. Also das ist dann vielleicht der Unterschied. Dass sie mehr preisgibt, das an dem Punkt bestreite ich es ja nicht. Aber Flo, wir haben dich mit deiner. Hast du mal reingeguckt?
Nein. Ich wollte gerade noch mal einwerfen. Nein, ich gönne dir das von Herzen, Domi, und ich finde auch schön, dass du da so drin aufgehst. Aber ich hole mir ja jede Woche meine Essenz aus allen wichtigen Dating-Shows, nämlich die schönsten Szenen, bei TV Total ab. Und da bekomme ich irgendwie alles, was ich darüber wissen muss. Wie gestern Abend irgendwie eine Sequenz aus Princess Charming gezeigt wurde. Wo dann irgendwie die eine Kandidatin zu Princess Charming geht und sagt, ich bin übrigens vom ADAC, ich weiß, wie Abschleppen geht. Und ich dachte, okay, das ist alles, was ich wissen muss über solche Shows. Insofern, nee, mein Ding ist das wirklich nicht so. Das Einzige, wo ich noch mitgehe, sind so Dinge wie Schwiegertochtergesucht und Bauersuchtfrau.
Das ist mir zu, ich mag Schwiegertochtergesucht und Bauersuchtfrau nicht, weil mir das zu langweilig ist. Bauersuchtfrau, ich hab letztens Couple Challenge geschaut. Das ist die Sendung, wo Calvin übrigens gewonnen hat. Und da waren auch zwei aus Bauersuchtfrau. Und das waren wirklich die größten Bratpfannen, die ich längst in einem Trash-TV-Format gesehen habe, weil die halt wirklich so, die haben sich, weil sie bei Bauersuchtfrau waren, weil das halt so ein Format ist, was, also die haben sich für was Besseres gehalten, weil sie bei Bauersuchtfrau waren. Aha. Und gesagt haben, wir kommen nicht aus so einem Bums-Format. Und ich denke mir halt, Alter, Bachelorette oder Love Island ist halt einfach das viel bessere Format als Bauersuchtfrau, Leute. Was ist mit euch verkehrt? Was ist mit euch falsch, dass ihr darauf so einmal bei Bauersuchtfrau herzukommen? Aber egal, das ist...
Waren das hier die Abels oder wer war das?
Nee, das waren Antonia Hemmer und Patrick.
Ach, okay.
Ja, okay.
Gut. Micha, was hast du denn so geguckt die letzten Wochen?
Ach, Mann, halt, ich wollte erst noch mal drauf zurück, auf ein Stichwort, was du eben genannt hast, wollte das jetzt bloß nicht mitten rein platzieren. Es gibt ein Thema gibt es im Zusammenhang mit TV Total, wo ich tatsächlich ungewöhnlicherweise ambivalent bin. Und mich würde eure Meinung ja nochmal interessieren, weil es wird ja dann in der kommenden Woche in der Sendung ein Thema werden. Dieser Tage hat ja ein gewisser Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, geheiratet auf Sylt. So, und nun hat ja Sebastian Puffpaff in TV Total, ja, nee, ich will jetzt nicht so weit, nein, er hat ja immer dazu aufgerufen, auf keinen Fall nach Sylt zu fahren mit dem 9-Euro-Ticket und mit Christian Lindner seine Hochzeit zu feiern. Also um nicht zu sagen, da werden möglicherweise Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Leute aufschlagen und ja, vielleicht auch ein bisschen Krach machen im Umfeld der Hochzeit und weiß der Henker was anrichten. Die Menschen werden es möglicherweise schon wissen, wenn sie das hier hören, beziehungsweise, naja, auch noch nicht so richtig ausgestrahlt ist es dann ja noch nicht. Ich habe mich gefragt, ich fand es auf der einen Seite ganz wirklich auch amüsant, auf der anderen Seite, und da habe ich mich dabei ertappt, wie mir möglicherweise Christian Lindner ein bisschen leid tat in dem Zusammenhang. Könnt ihr das nachempfinden?
Ich habe dazu zwei Gedanken, wenn ich darf.
Aber
der erste Gedanke ist, ja, so finde ich halt nicht schön, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, es ist ja was anderes, als wenn du eine, also wenn du jetzt ein Fußballspiel als Marco Rose crasht oder ein DSDS-Casting oder eine Hochzeit, die für Christian Lindner und Franka Lindner, wie sie zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wahrscheinlich schon heißen wird, finde ich nicht cool, dazu aufzurufen, eine Hochzeit zu crashen. Ein anderer Punkt ist, der, glaube ich, da komplett anschließt, weil ja nicht nur deshalb, also auch weil eben der Puffpuff dazu ausgerufen hat, aber auch sonst ist da ein relativ großer Sicherheitsapparat vor Ort, um eben die Hochzeitsgesellschaft und deren Gäste zu schützen. Und da hat jetzt Ilka Bessin einen relativ wütenden Instagram-Post abgelassen darüber, dass Christian Lindner, der unser Finanzminister, unser großer Steuersparer, der jetzt noch den Ärmsten der Armen das Geld wegnehmen möchte, das eben nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern den Steuerzahler, den er sonst für nichts aufkommen lassen möchte, aufkommen lässt. Also quasi den Schutz dieser Hochzeitsgesellschaft, die er ja medial inszeniert und deshalb eben ja auch zu so einem großen Event macht, zu dem eben dann auch gewisser Schutz gehört, eben nicht aus eigener Tasche bezahlt. Und da hat Ilka Bessin jetzt gestern oder so, also am Mittwoch, einen wütenden Instagram-Post, glaube ich, rausgelassen. Und auch das kann ich verstehen, dass der große Sparer dann schön erstmal unser Geld anzapft. Oder
wie ja, so, ja und nein. Ich finde, man muss dann bloß aufpassen, dass man da nicht in einen falschen Kanal abbiegt bei der Debatte darüber. Also ich sage dann hier mal klar und deutlich, ich finde es völlig richtig, dass uns die staatlichen Repräsentanten und die sind da reingewählt, in Ausübung dieser Funktion auch einen Schutz bekommen und dass der Schutz durch den Steuerzahler bezahlt wird. Ja. Weil das ist irgendwie demokratietragend und so. Man kann sich dann darüber unterhalten, was passiert bei einer Hochzeit, nur aber dann auch jetzt mit dem Hintergrund, der Mann wollte in der Toskana heiraten, und dann haben die Sicherheitsbehörden gesagt, das geht nicht, weil eben die Location das nicht hergibt und so. Also der muss da schon auch mehr. Und ich finde, man kann ihn dann auch nicht abverlangen zu sagen, jetzt musst du leider mal 10 Jahre warten, bis du kein öffentliches Amt mehr hast, bis du sowas machen kannst. Also mir ist das alles manchmal dann auch ein bisschen zu einfach, dann da drauf zu hauen. Man kann darüber reden, ob er sich bis zu einem gewissen Grade daran beteiligt. Vielleicht tut er das aber ja sogar. Und wir wissen das gar nicht so genau. Also ich wäre da auf jeden Fall, was den Punkt angeht, ein bisschen vorsichtig. Und ich bin, glaube ich, der Letzte, der in Verdacht steht, zum Fanclub von Christian Lindner zu gehören.
Ich habe da auch eine sehr gemischte Meinung zu. Und was ich mich an solchen Stellen immer frage, also ich meine, na klar, grundsätzlich bin halt ein TV-Total-Fan und ich finde das schon irgendwie sehr witzig, wie Puffpuff das macht, weil er ja auch wiederum es schafft, auf humorvolle Art und Weise die Lücken des Ganzen aufzuzeigen, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, ich glaube letzte Woche war das, wo er dann da angerufen hat bei der Kirche und irgendwie irgendwelche Tauben dahin bringen wollte und so, und wie halt auch irgendwie alle da selbstverständlich sich davon täuschen lassen und einfach Dinge ausplaudern, ne? So. Mhm.
Klar. Das fand ich auch super lustig.
Ja, also, das ist halt auch schon wieder so ein bisschen investigativer Journalismus im Comedy-Bereich irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das definieren kann. Aber was uns ja als Journalisten, die in dem Bereich auch arbeiten und die sehr viel mit Promis zu tun haben und auch sehr viel über solche Dinge berichten, auch immer wieder passiert, ist, dass es Leuten, prominenten Persönlichkeiten, gelingt zu heiraten, ohne dass die halbe Welt davon erfährt. Und das ist eine Sache, die ich mich immer frage. Also ich unterstelle jetzt nicht, dass das die Absicht von Christian Lindner oder von irgendjemandem ist, aber ich glaube, wenn man eine Hochzeit im Geheimen stattfinden lassen will, dann kann man das trotzdem irgendwie hinbekommen.
Und ja, aber musst du ihn denn dazu, wenn der will jetzt 150 Leute einladen und einige davon stehen auch in der Öffentlichkeit. Darf ein Christian Lindner das nicht tun, damit bloß niemand irgendwie was davon erfährt und wir nicht für bestimmte Dinge dann da Kosten entschieden? Ich finde.
Naja, es ist ja, also man muss ja halt sagen, wie Flo ja sagt, man kann auch als sehr prominenter Mensch eine Hochzeit im Geheimen abhalten und Christian Lindner will das aus guten Gründen. Die FDP ist im Moment am Ende und er braucht eine gute politische Kommunikation und deshalb zieht er seine Hochzeit in die Öffentlichkeit. Das ist ja, glaube ich, auch der Hintergrund dessen. Und dass er dann für diesen, für diese PR-Aktion für seine Partei laut der Anklage von Ilka Bessin da eben nicht persönlich zahlt, sondern eben uns zahlen lässt, beziehungsweise den Steuerzahler, den er mit seiner Partei ja immer vorgibt, schützen zu wollen. Das ist ja das, das ist ja diese Doppelzüngigkeit, die ihm da ja quasi vorgeworfen wird, und da gehe ich schon ein Stück weit mit.
Ja, aber nur noch mal zurück, also gut, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr in einem Thema verrennen, was mit unserem eigentlichen vielleicht nichts zu tun hat. Aber also ich stelle jetzt einfach mal in Frage, ob Herr Lindner da wirklich im Moment eine PR-Aktion draus macht. Die Hochzeit ist einigermaßen lange geplant, er konnte nicht wissen, zu wann, wie es da steht. Bis zur nächsten Wahl ist wiederum auch noch so lange hin, dass es bis dahin längst verpufft ist. Also unter professionellen und Wahlgesichtspunkt machst du das zu einem anderen Zeitpunkt und machst es vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders. Und der Aufwand für seinen Schutz ist gesetzlich definiert. Wenn er an einer Veranstaltung teilnimmt mit so und so vielen Leuten, dann wird ein bestimmter Schutz für bestimmte Ämter vorgesehen. Das ist so. Und ich wiederum sage, man kann dem Mann nicht verbieten, da auch zu heiraten. Wenn er jedes Jahr seinen Geburtstag mit 200 Leuten feiert und dieses in Anspruch nimmt, wäre es für mich was anderes. Aber so, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man da so einfach und eindeutig urteilen kann. Weiß ich nicht. Und ich habe ihn noch nie gewählt. Gut, aber wollen wir da vielleicht mal, damit wir nicht zu tief, weil da werden wir es ja auch weiter verfolgen. Und was da passiert, ist ja so oder so spannend. Jetzt, wir fahren ja nicht hin, aber wir werden es spätestens in TV Total sehen. Mhm.
Also ich hätte auf jeden Fall, wenn ich Herr Lindner wäre, Herrn Puffpaff eine Einladung geschickt.
Das wäre zum Beispiel tatsächlich eine Möglichkeit gewesen. Ja. Und dann kannst du auch sagen, und du bringst eine halbe Stunde, bringst ein Kamerateam mit.
Ja, zum Beispiel.
Und danach versprichst du mir aber, ist die Kamera aus und das Team ist draußen.
Ja,
so,
genau.
Und so kannst du doch das Thema souverän lösen.
Richtig, das hätte ich sogar ein Stück weit cool gefunden.
Ja, das stimmt. Ja.
Gut, aber ich würde gerne dieses Kapitel noch abschließen.
Du hattest mich ja gefragt. Ich habe ja eigentlich überhaupt nicht noch nicht geantwortet. Also,
ach so,
ich mache es aber ganz schnell. Das eine Thema ist, das hatte ich vor unserer Sommerpause schon angesprochen. Ich bin sehr gebunden an ein Format und an ein thematisches Gebiet. Das kläre ich nächste Woche auf.
Sehr gut.
Gebe ich jetzt an. Und ansonsten ist mir für mich nur eins. Ich weiß nicht, ob ihr es eigentlich kennt. Kennt ihr die Serie The Blacklist?
Ja.
Netflix gab es ja 8 Staffeln und ich glaube, soweit kann man auch spoilern, die 8. Staffel endet nun mal ziemlich fatal und ziemlich tot für wesentliche Protagonisten dieser Serie. Von daher haben alle ja gesagt, das ist auch das endgültige Ende. Und tatsächlich gab es jetzt mit 1,5 Jahren Pause aber eine 9. Staffel. Ich habe das komplett gesehen. Das sind ja irgendwie insgesamt 170 Folgen, glaube ich, die 8 Staffeln. Ich fand immer, dass es sich in Teilen schon ähnelt, dann folgen wir, aber ansonsten insgesamt finde ich es eine großartige Serie und ich habe mich eben sehr gefreut, als ich die Nachricht kriege, dass jetzt die 9. Staffel auch auf Deutsch da ist. In Englisch ist schon länger da, offenbar, und habe da jetzt zumindest die ersten 2 Folgen gesehen, und wer es aber sonst nicht gesehen hat und einfach gerade so eine Serie sucht mit The Blacklist, macht man, glaube ich, nichts falsch.
Damit hast du ja gleich schon auch den Ausblick gemacht, den Flo noch eingeplant hat. Da wir jetzt ja auch schon bei einer Stunde 25 fast sind.
Naja, das ist, weil wir so viel Energie haben nach der Sommerpause.
Ja, Wahnsinn.
Ja, was empfiehlst du denn, Flo, vielleicht für die nächsten Wochen nochmal?
Ich wollte nur was sagen, auf das ich mich ganz besonders freue. Und da wird sicherlich auch drüber zu reden sein noch die nächsten Wochen in unserem Podcast. Wir wissen ja, dass es bei Amazon Prime die sehr erfolgreiche Comedy-Show LOL gibt. Mhm. Wo wir alle schon sehnsüchtig auf die neue Staffel warten, die allerdings erst, glaube ich, im nächsten Frühjahr kommt. Aber es gibt jetzt einen, ja, kann man sagen, Nachfolger. Ich weiß nicht, richtig, ist eigentlich ein anderes Konzept, aber es wird so, finde ich, der neue Comedy-Knaller von Amazon Prime, und zwar One Mic Stand. Das ist eine großartige Show, in der jeweils ein Stand-Up-Comedian einen Nicht-Stand-Up-Comedian coacht, und dann muss dieser Nicht-Stand-Up-Comedian einfach ein Stand-Up halten auf der Bühne in einem vollen Theater, und ich kann euch verraten, die Show läuft ab dem 15. Juli, aber ich habe schon reingeguckt.
Geil.
Ich habe die erste Folge schon gesehen, du auch?
Nee, aber mit wem hast du sie gesehen? Wer war?
Mit Heselbrugger und Karl Lauterbach, geil, was ja schon unfassbare Kombination ist. Ich hatte da so ein Vorab, dass ich mir das anschauen durfte, um darüber zu berichten. Und ich sage euch, es ist wirklich, wirklich großartig, weil Karl Lauterbach einfach auf der Bühne steht und sich auch selber auf eine Weise verarscht, die absolut göttlich ist. Also ich sage nur mal ein Beispiel, wenn er da steht und sagt, fragen Sie sich schon lange, wie ich eigentlich zu meiner Rolle in der Corona-Pandemie gekommen bin? Naja, es wurde jemand gesucht, der sich mit sozialer Isolation auskennt. Und da war ich. So. Ich finde es unfassbar geil, wie er sich auch einfach darauf eingelassen und das mitgemacht hat. Natürlich noch bevor er in seine Ministerposition gekommen ist, wurde es aufgezeichnet, muss man dazu sagen. Aber es ist unfassbar witzig und ich empfehle es schon jetzt ausdrücklich.
Ich habe auch richtig, also bei allem, was ich vorher gelesen habe, habe ich richtig, richtig Bock da drauf. Also,
das geht mir genauso. Da sind wir uns, mega. Mensch, da sind wir uns ja mal einig. Das ist ja nach dieser Streitausgabe, die ist das so ein versöhnliches Ende. Das freut mich jetzt sehr.
Definitiv. Ein versöhnliches Ende. Und nur eine Frage habe ich dann doch noch, Flo. Bis wir in der nächsten Woche wieder zusammenfinden, was machst du bis dahin?
Da ich noch, bis wir wieder zusammenfinden, Medikamente nehmen muss, würde ich sagen, ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.